Aus Jakarta, Voice of Indonesia in deutscher Sprache präsentiert Ihnen die Nachrichten, aktuelle Informationen und ein Unterhaltungsprogramm aus Indonesien. Jeden Tag können Sie unsere Sendung über Frequenz der Kurzwelle 3325 kHz und Livestream www.voinews.id hören. Voice of Indonesia aus Indonesien für die Welt. From
Voice of Indonesia in deutscher Sprache. Hallo, liebe Zuhörer, wie geht es Ihnen? Ich freue mich darüber, Sie heute in den 60 kommenden Minuten zu begleiten. Einige Sendungen werden wir Ihnen präsentieren. Das Programm beginnt mit den Nachrichten, danach folgen Interessanten aus der Heimat und andere leichte Informationen sowie ein Unterhaltungsmusikprogramm mit indonesischen Liedern. Nun hören Sie die Nachrichten. Bleiben Sie bei uns, Voice of Indonesia aus Indonesien für die Welt, auf der Frequenz der Kurzwelle 3325 kHz und im Livestream über www.voinews.id/German zu hören.
Here is Voice of Indonesia in Jakarta mit den Nachrichten. Sie hören zunächst die Schlagzeilen. Covid-19-Patienten Genesungen steigen auf 102.991. Sinovac priorisiert Indonesien bei der Verteilung von Covid-19-Impfstoffen. Bank BNI zahlt Indonesian Exporteuren Kredite in Höhe von 2 Millionen Hongkong Dollar aus. Koordinierungsminister Airlangga erläuterte die Bemühungen zur Beschleunigung der Staatsausgaben. Lateinamerika steht vor 250.000 Todesfällen durch Covid-19. Das Ministerium für Forschung und Technologie wird 5 Innovationsprodukte entwickeln, um Corona zu überwinden. Nun hören Sie die Nachrichten in Einzelnen. Die Arbeitsgruppe für den Umgang mit Covid-19 gab an, Indonesien habe am Freitag, dem 21. August, 2.317 zusätzliche Genesungen von der neuartigen Coronavirus-Krankheit COVID-19 gemeldet, was einer Gesamtzahl von 102.991 entspricht. Wie die Nachrichtenagentur Antara am Freitag, dem 21. August, mitteilte, erreichte die Zahl der neuen Fälle 2.197, was die landesweite COVID-19-Fallzahl auf 149.408 erhöhte, mit 82 weiteren Menschen, die dem Virus erlegen waren, erreichte die Zahl der Todesopfer 6.500. In Bezug auf die Verteilung der Fälle verzeichnete Jakarta mit 657 die höchste Anzahl an Neuinfektionen. Inzwischen 433 Patienten erholten sich von Covid-19 und 15 andere erlagen der Krankheit in Jakarta. Sinovac Biotech Limited, Chinas Pharmaunternehmen, stimmte dem Plan zu, Indonesien bei der Verteilung des Covid-19-Impfstoffs bis Ende 2021 Vorrang einzuräumen. Wie von der Nachrichtenagentur Antara am Freitag, dem 21. August, angegeben, erklärte die indonesische Außenministerin Retno Marsudi, die Einigung sei durch ein Memorandum of Understanding MOU erzielt worden, das zwischen Sinovac und dem indonesischen Impfstoffhersteller PT Bio Farma in der Stadt Sanya in Hainan, China, unterzeichnet worden sei. Ministerin Retno Marsudi sagte weiter, Sinovac und Bio Farma hätten 2021 ein MOU über die Zusage von Massenimpfstoffkapazitäten unterzeichnet, wonach Sinovac Bio Farma bei der Massenversorgung des Impfstoffs nach März 2021 bis Ende 2021 Vorrang einräumen werde. Die beiden Unternehmen haben außerdem eine vorläufige Vereinbarung über den Kauf und die Lieferung des COVID-19-Impfstoffs in loser Schüttung unterzeichnet. Im Rahmen der Vereinbarung hat Sinovac zugestimmt, im Zeitraum von November 2020 bis März 2021 bis zu 40 Millionen Dosen des COVID-19-Impfstoffs herzustellen. Die Niederlassung von der staatseigenen Bank Indonesiens PT Bank Negara Indonesia BNI in Hongkong hat Surya Trading Limited, einem der indonesischen Exporteure, einen Kredit in Höhe von 2 Millionen Hongkong Dollar in Form von Betriebskapital ausgezahlt, um die Akteure von Klein- und Mittelunternehmen bei der Erschließung internationaler Marktanteile zu unterstützen. Der Leiter der Niederlassung der Bank BNI in Hongkong, Wan Andi Aryadi, sagte am Freitag, dem 21. August, in einer schriftlichen Erklärung in Jakarta, dass Bank BNI mehr Klein- und Mittelunternehmen, insbesondere die BNI-Partner, ermutigen werde, ihre Waren nach Hongkong zu senden. Die Auszahlung der Finanzierung war durch die Unterzeichnung eines Kreditvertrags zwischen BNI und dem Exporteur gekennzeichnet, der am Donnerstag, dem 20. August, vom Indonesian Generalkonsul für Hongkong und Macau, Ricky Suhendar, bezeugt wurde. Laut Wan Andi handelt es sich bei den von Surya Trading nach Hongkong exportierten Produkten um den täglichen Bedarf von Klein- und Mittelunternehmen wie Lebensmittel und Getränken. Der Koordinierungsminister für Wirtschaft, Airlangga Hartarto, erläuterte eine Reihe von Bemühungen zur Realisierung der Staatsausgaben, indem sie eine Reihe von Programmen zur Steigerung des Wirtschaftswachstums im dritten bis vierten Quartal 2020 beschleunigte. Dies sagte Airlangga Hartarto am Freitag, dem 21. August, in Nusa Dua, Bali, als er ein Koordinierungstreffen der Minister leitete, um strategische Programme und Strategien zur Bewältigung der Auswirkungen von COVID-19 auf den Wirtschaftssektor zu erörtern. Airlangga Hartarto erklärte in seiner schriftlichen Erklärung, dass die Anstrengungen zur Beschleunigung der Staatsausgaben unter verschiedenen Gesichtspunkten unternommen wurden, einschließlich der Beschäftigung, nämlich des Kartenprogramms vor der Einstellung, das nun in die fünfte Phase eintritt. In den vier vorangegangenen Phasen hatten sich mehr als 13 Millionen Personen registriert, 9 Millionen Personen hatten sich per E-Mail verifiziert und rund 7 Millionen Personen hatten ihre Identifikationsnummern validiert. Im Lebensmittel- und Agrarsektor hat die Regierung im zweiten Quartal 2020 das Bruttoinlandsprodukt des Agrarsektors vorangetrieben, das einen positiven Wachstumspfad von 2,19% eingeschlagen haben soll. Die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit Coronaviren in Lateinamerika hat 250.000 überschritten. Die Pandemie breitet sich immer noch in den am schlimmsten betroffenen Regionen der Welt aus. Die Zahl der Todesopfer in der Region stieg, nachdem der brasilianische Gesundheitsminister in den letzten 24 Stunden 1.204 neue Todesfälle gemeldet hatte. In den letzten Wochen hat die Region 3.000 Todesfälle pro Tag gemeldet. Am Freitag, dem 21. August, zählte die Nachrichtenagentur Reuters, dass die Zahl der Infektionsfälle in Südamerika weiter zunimmt, insbesondere in Peru, Kolumbien und Argentinien. Brasilien liegt nun an zweiter Stelle mit der weltweit höchsten Anzahl von Fällen nach den Vereinigten Staaten. Es wird geschätzt, dass das Coronavirus im größten Land des lateinamerikanischen Kontinents mehr als 112.000 Menschen getötet hat. Das Ministerium für Forschung und Technologie oder die Nationale Agentur für Forschung und Innovation, BRIN, konzentriert sich derzeit auf die Steigerung der Produktion und die Entwicklung von Innovationen im Zusammenhang mit COVID-19. Der Minister für Forschung und Technologie und auch der Leiter der Nationalen Agentur für Forschung und Innovation, BRIN, Bambang PS Brojonegoro, am Rande des Koordinierungstreffen im Wirtschaftsministerium in Nusa Dua, Bali, sagte am Freitag, dem 21. August, Das die Forschungsarbeiten im Zusammenhang mit COVID-19, die unter der Koordination des Ministeriums für Forschung und Technologie oder die Nationale Agentur für Innovationsforschung durchgeführt wurden, zu 60 Innovationen führten. Die Regierung konzentriert sich derzeit auf die Produktion von 5 der 60 Innovationen. Sie sind unter anderem die Impfstoffe, Schnelltests, PCR-Testkits, Nahrungsergänzungsmittel und Laborwagen. Erklärte, es sei geplant, im nächsten Monat 1 Million Einheiten Schnelltestgeräte zu produzieren. Liebe Zuhörer der Voice of Indonesia, nun hören Sie Wetterbericht. Jakarta am heutigen Mittag ist sonnig bei einer Temperatur von 25 bis 33 Grad Celsius. Die Luftfeuchtigkeit beträgt 65-80%. Das waren die Nachrichten der Voice of Indonesia in Jakarta. Voice of Indonesia aus Indonesian für die Welt. Wir treffen uns wieder im Programm Interessantes aus der Heimat. Interessante Informationen aus einigen indonesischen Regionen werden wir Ihnen im Programm Interessantes aus der Heimat präsentieren. Wie folgt. Die erste Information kommt aus Yogyakarta. Der Verband Indonesian Hotels und Restaurants für die Sonderregion Yogyakarta betonte sein Engagement, das Gesundheitsprotokoll zur Prävention von COVID-19 weiterhin strikt umzusetzen. Einer von ihnen bedient keine Gäste, die Gesundheitsprotokolle nicht einhalten. Abgesehen vom Händewaschen, tragen einer Maske und Abstand halten, müssen die Gäste aus der roten Zone aufgefordert werden, einen Schnelltest oder einen Tupfertest durchzuführen, der negative Ergebnisse zeigt. Der Vorsitzende der Vereinigung Indonesia Hotels und Restaurants PHRI von Yogyakarta, Dedi Pranawa Eriana, sagte am Mittwoch in Yogyakarta, dass der Verband PHRI von Yogyakarta auch mit der Informations- und Kommunikationsabteilung der Stadt Yogyakarta zusammengearbeitet habe, um eine QR-Code-Einrichtung für die Erfassung von Gastdaten hinzuzufügen, um den Rückverfolgungsprozess zu erleichtern, wenn ein Coronavirus-Übertragungscluster auftritt. Derzeit haben nicht alle Hotels diesen QR-Code. Die nächste Information kommt aus Pasuruan Ost-Java. Die Sammlung von Orang-Utan-Tieren oder Pongo Pygmaeus im Prigen Safari Park in Pasuruan Ost-Java nahm mit der Geburt eines Orang-Utan-Babys zu. Der Tierarzt des Prigen Safari Parks, Nanang Tejo Laksono in Pasuruan, sagte am vergangenen Mittwoch, das neugeborene Orang-Utan-Babys heiße Nanda. Im Zufolge war Nandas Geburt auch eine sehr ermutigende Nachricht zum Gedenken an den Welt-Orang-Utan-Tag am 19. August 2020. Nanang fügte hinzu, dass mit der Anwesenheit von weiblichen Nanda die Anzahl der Orang-Utans im Prigen Safari Park jetzt auf 22 gestiegen ist. Die letzte Information kommt aus Magelang, Cendrayasih. Die Stadtregierung von Malang in Cendrayasih beschloss, den Berg Tidar in der Nacht von 1 Suro oder 1 Muharram 1442 Hijriah, die mit Mittwochabend zusammenfällt, für Pilgeraktivitäten in der Region zu schließen, um die Übertragung von COVID-19 zu verhindern. Der Leiter der Umweltbehörde der Stadt Magelang, Rostrianto in Magelang, sagte am Mittwoch, die Entscheidung der Stadtregierung sei hauptsächlich von der Arbeitsgruppe zur Beschleunigung des Umgangs mit COVID-19, der Polizei, den Gemeindevorstehern und dem Hausmeister des Berg Tidar unterstützt worden. Trotzdem garantiert Rostrianto, dass die umliegende Gemeinde ihre Geschäftstätigkeit weiterhin ausüben kann, da der botanische Garten von dem Berg Tidar um 7 Uhr morgen bis 3:30 nachmittag geöffnet bleibt. Er erinnerte die Besucher daran, diszipliniert zu sein und die dort festgelegten Gesundheitsprotokolle einzuhalten. Das war Interessantes aus der Heimat.
Wenn Sie Fieber oder Erkältung haben, Salton Sea, einen Mundschutz oder Maske tragen.
Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zu unserem Programm Vergangenheit und Gegenwart. Wir beziehen uns auf den 22. August. Wir beginnen Vergangenheit und Gegenwart mit dem Gründung des Indonesischen Nationalkomitees am 22. August 1945. Das Vorbereitungskomitee für die Unabhängigkeit Indonesiens, PPKI, das mit der Vorbereitung der Unabhängigkeit Indonesiens beauftragte Komitee, bildete am letzten Tag der Sitzung, die am 22. August 1945 stattfand, das Indonesische Nationalkomitee. Das Indonesische Nationalkomitee ist von der zentralen bis zur regionalen Ebene organisiert. Auf zentraler Ebene wird es als Zentrales Indonesisches Nationalkomitee oder KNIP bezeichnet und auf regionaler Ebene bis zur Peer-Ebene. KNIP-Mitglieder bestehen aus Gemeindeleitern aus verschiedenen Gruppen und Regionen, einschließlich ehemaliger PPKI-Mitglieder, wurden am 29. August 1945 vereidigt. Dieses nationale Zentralkomitee ist der Vorläufer des Gesetzgebungsorgans in Indonesien, DPR, da es seine Aufgabe ist, Gesetze zu entwerfen. Noch zur gleichen Zeit, nämlich durch die PPKI-Sitzung am 22. August 1945, wurde die Volkssicherheitsbehörde gegründet. Die Volkssicherheitsbehörde oder PKR war die erste nach der Unabhängigkeit Indonesiens gebildete Streitmacht. Die Gründung der PKR wurde am 23. August 1945 von Präsident Soekarno angekündigt. Damals gehörten der PKR Indonesische Jugendliche an, die zuvor eine militärische Ausbildung als Heiho-Soldaten und Verteidiger der Heimat erhalten hatten. Durch das Präsidialdekret vom 5. Oktober 1945 wurde die PKR in die Volkssicherheitsarmee umgewandelt. In ihrer Entwicklung erfuhren die indonesischen Streitkräfte mehrere Namensänderungen und wurden schließlich zur indonesischen Nationalarmee. Wir beenden Vergangenheit und Gegenwart mit dem Vorfall von Pulkovo Airlines Flight 612 ab, der am 22. August 2006 einen Unfall hatte. Pulkovo Airlines Flight 612 ist ein Flug von Annapa nach St. Petersburg, Russland. Das Flugzeug stürzte in der Ostukraine nahe der russischen Grenze ab. bei diesem Unfall kamen alle Passagiere ums Leben. 160 Passagiere und 10 Besatzungsmitglieder. Neben Russland und der Ukraine wurden auch Passagiere aus den Niederlanden, Deutschland, Frankreich und Finnland registriert. Das war Vergangenheit und Gegenwart.
Tak percaya, ku cemburu.
Sie sind auch bei uns Voice of Indonesia aus Indonesien für die Welt über die Frequenz der Kurswelle 3325 kHz und Livestream www.voinews.id/German. Dieses Mal werden wir Ihnen das Programm Unser Indonesien präsentieren.
Voice of Indonesia.
Liebe Hörer, das Programm Unser Indonesien hat heute das Thema BI präsentiert das Sharia Witsa Festival in Ostindonesien. Das regionale Sharia Witsa Festival Ostindonesien FSR in Mataram, West Nusa Tenggara, wurde am Mittwoch, dem 19. August 2020, virtuell eröffnet. Das von der Indonesischen Zentralbank BI veranstaltete Festival hatte das Thema Förderung der Sharia Witsa als Motto für die regionale Witsa nach der neuen normalen Umsetzung und dort praktisch bis zum 28. August dieses Jahres. Der stellvertretende Gouverneur der Bank Indonesia BI, Rusmaya Hadi, forderte in seiner Eröffnungsrede die Sharia-Unternehmer sowie Klein- und Mittelunternehmen UMKM auf, sich an die neue normale Ära anzupassen. Es gibt drei Dinge, die von Akteuren der Sharia und UMKM berücksichtigt werden sollten. Erstens Anpassungen bei der Führung eines Unternehmens gemäß den Gesundheitsprotokollen. Zweitens ist die gute Anwendung von digitaler Technologie, um die Veränderung der Lebensstile und Denkwesen der Verbraucher zu verstehen. Zweitens ist die gute Anwendung von digitaler Technologie, um die Veränderung der Lebensstile und Denkweisen der Verbraucher zu verstehen. Drittens ist die Beschleunigung der Geschäftskapazität durch verschiedene Innovationen. Das regionale Sharia Witsa Festival FSR Ostindonesien 2020 besteht aus zwei Hauptaktivitäten, nämlich der Sharia Messe an der 55 virtuellen UMKM Stände in der Ostindonesischen Region teilnehmen und dem Sharia Forum. Es besteht aus 20 virtuellen Talkshows und Seminaren, in denen Aktivisten der islamischen Wissab auf lokaler, regionaler und nationaler Ebene teilnehmen. Das KTI Regional Festival 2020 wird voraussichtlich zu Lieferer und Hersteller und Vertreiber, Hersteller und Verbraucher sowie Erfinder der nationalen Halal-Industrie zusammenbringen. Darüber hinaus ist dieses Festival eine Form der Synergie und Koordination zwischen der Bank Indonesia und anderen Behörden wie unter anderem der Halal Production Garantie Agentur, des Religion Ministerium, dem Nationalen Komitee für Witsa und Finanzen der Syariah, die Behörde zur Kontrolle für Lebensmittel und Arzneimittel, dem Indonesischen Finanzministerium und verschiedenen Verbänden in der Entwicklung der islamischen Witsa und Finanzen. Der Leiter des Vertretungsbüros der Bank Indonesia für die Provinz West Nusa Tenggara, Akhris Sarwani, gab bekannt, dass der Umfang dieser Sharia-Messe sich mehr auf die Förderung wirtschaftlicher Aktivitäten sowohl lokal als auch regional von Ostindonesien durch verschiedene Aktivitäten fokussiere. Es nehmen dabei auch hervorragende UMKM aus der Ostindonesischen Region, um ihre Halal-Produkte zu präsentieren teil. Die regionale FSR-Veranstaltung von Ostindonesien ist Teil einer Reihe des Indonesischen Virtuellen Sharia Witsa Festivals 2020, das Anfang August von Vizepräsident Ma'ruf Amin, stellvertretender Vorsitzender des Nationalen Ausschusses für Witsa und Finanzen der Sharia eröffnet wurde. Liebe Zuhörer, das war unser Indonesien.
Saat malam mulai datang, aku sepi sendirian. Merana aku kesepian, memikirkanmu.
noch bei uns? Voice of Indonesia aus Indonesien für die Welt über die Frequenz der Kurswelle 3325 kHz und Livestream www.voinews.id/German. Liebe Zuhörer, nun werden wir Ihnen das Programm Wunderbares Indonesien, in dem wir Ihnen über Tourismus und lokale Kultur der indonesischen Bevölkerung berichten, präsentieren.
In unserem heutigen Programm Wunderbares Indonesien werden wir Ihnen die Küste Gigi Hiu vorstellen. Sechs hervorragende indonesische Touristenziele werden auf einer Serie von Plakaten bei den Asiatischen Spielen vorgestellt. Diese sechs Touristenziele zeigen verschiedene Gegenden Indonesiens bei den Asian Games 2018, um für dessen Sehenswürdigkeiten zu werben. Der Tempel Borobudur in Zentraljava, die Küste Gigi Hiu in Lampung, Sumatera, Pura Ulun Danu Beratan auf Bali, Tanah Toraja in Sud Sulawesi, und die Insel Padar in Ost Nusa Tenggara. Eines dieser sechs Touristenziele, nämlich Gigi Hiu, werden wir Ihnen in diesem Programm vorstellen. Liebe Zuhörer, der Name der Küste Gigi Hiu ist ziemlich gruselig. Das bedeutet aber nicht, dass diese Küste auch so gruselig ist. Man nennt sie so, nicht weil es dort viele Haie und andere Raubfische gibt, sondern wegen seiner hoch aufragenden Korallen mit scharfen Konturen. Diese Korallenbergkette ist natürlich angeordnet und erinnert an Haifischzähne. Sie liegt nicht weit von der Küstenlinie entfernt und ist etwa 10 Meter hoch. Die Region hat einige Namen, die von der dortigen Bevölkerung gegeben wurden. Gigi Hiu ist unter der lokalen Bevölkerung unter dem Namen Pantai Pegadungan, die Küste Pegadungan, und Pantai Batu Layar di Küste Batu Layar bekan. Liebe Zuhörer, di Küste Gigi Hiu befindet sich innerhalb einer Küstengruppe im Golf Semaka gegenüber dem Indonesischen Ozean. Es ist daher nicht verwunderlich, wenn die Wellen an diesem Strand ziemlich hoch sind. Daher sollten Sie dort nicht schwimmen und snorcheln. Die Küste ist nicht wie andere, die maritime Aktivitäten anbietet, sondern bietet ein schönes Naturpanorama mit hoch aus dem Meer herausragenden Korallen an. Deshalb wollen viele Touristen, die diese Gegend besuchen, die Schönheit der Küste fotografieren. Sie sollten sie beim Sonnenauf- und Untergang besuchen. Liebe Zuhörer, aus Bandar Lampung, der Hauptstadt der Provinz Lampung, brauchen Sie etwa 4 Stunden, um Teluk Kiluan zu erreichen. Diese Küste liegt nur etwa 5 Kilometer davon entfernt. Sie können dorthin mit einem Motorrad oder Auto mit 4-Rad-Antrieb fahren. An der Küste Gigi Hiu gibt es keine Hotels. Sie können aber bei der dortigen Bevölkerung übernachten oder dort auch Zelten. Gigi hiu liegt nicht weit von Teluk Kiluan, wo man Delfine findet und fährt. Wenn Sie Gigi hiu besichtigen, sollten Sie auch das Touristenziel Teluk Kiluan besuchen. Liebe Hörerinnen und Hörer, das war unser Bericht über die Küste Gigi Hiu. Wir treffen uns wieder im gleichen Programm mit anderen interessanten Themen. Auf Wiederhören!
bei uns Voice of Indonesia aus Indonesien für die Welt über die Frequenz der Kurswelle 3325 kHz und Livestream www.voinews.id/German. Liebe Zuhörer, nun werden wir Ihnen das Programm dies und das, indem wir Ihnen über den Tourismus und interessante Ereignisse in Indonesien berichten, präsentieren.
Liebe Hörerinnen und Hörer, der Voice of Indonesia. Wir treffen uns wieder zum Programm Dies und Das. Über die Jubiläumsfeier des 17. August unter dem Meer. Vielfältige Zeremonien und Arbeiten färben jährlich das indonesische Unabhängigkeitsgedenken. Besatzungen vom Direktorat für Gewässer- und Luftpolizei der Aceh Regionalpolizei hissen die rote und weiße Flagge auf dem 0 Kilometer Indonesiens in der Insel W Sabah. Dies gilt als eine Gedenkreihe zum 75. Jubiläum der Republik Indonesien. Der Leiter vom Pressearbeitsbereich der Regionalpolizei Aceh, der große Polizeikommissar Eri Apriono erklärte, außer die Flagge unter dem Meer auf dem 0 Kilometer Indonesiens gehisst werde, hissen auch Besatzungen vom Direktorat für Gewässer und Luftpolizei der Aceh Regionalpolizei die indonesische Fahne auf dem Suharto Hügel, Krueng Raya, Gros Aceh. Fügte hinzu, dass bei dem Anheben dieser roten und weißen Fahne unter dem Meer und auf dem Hügel 17 Personen einbezogen seien. 4 von denen seien Polizisten, zuverlässige Taucher der Aceh Regionalpolizei. Außer dem Anheben der roten und weißen Fahne belebt die Aceh Regionalpolizei den Unabhängigkeitstag Indonesiens, indem sie den Verkäufer 1000 rote und weiße Masken auf dem Markt Al-Mahira der Stadt Banda Aceh verteilt. Die Maskenverteilung wird wegen des Gesundheitsprotokolls durchgeführt. Die Übertragung und Verbreitung des Covid-19-Virus zu vermeiden. Neben Aceh hieß auch die Regierung der Pariamanstadt West Sumatra zusammen mit der einheimischen Kommunität die indonesische rote und weiße Fahne unter dem Meer. Am Samstag, den indonesischen Unabhängigkeitstag zu feiern. Der Dienstleiter für Botschaft und Informatik der Stadt Pariaman, Henry, sagte, das Hissen dieser roten und weißen Fahne sei das dritte Mal zum Gedenken des indonesischen Unabhängigkeitstages in der Stadt Pariaman, wo in diesem Jahr die Bepflanzung der Korallenriffen durchgeführt wird. Henry sagte dazu weiter, diese Aktivität sei nicht nur zur Gedenkfeier des indonesischen Jubiläumstages und zur Erhaltung der Nachhaltigkeit vom Meeresleben, sondern auch zur Förderung des Meerestourismus der Stadt Pariaman. Das war dies und das mit dem Thema Die Jubiläumsfeier des 17. August unter dem Meer. Wir werden uns mit anderen Informationen wieder melden. Das ist Voice of Indonesia. Aus Indonesien für die Welt. Auf Wiederhören.
Aku mencintaimu, punya rasa rindu padamu. Walaupun ku tak mampu untuk milikimu, salahkah jika bayanganmu selalu terlintas di mataku. Rasa ini terbelenggu dalam bayang semu.
Bei uns Voice of Indonesia aus Indonesien für die Welt über die Frequenz der Kurswelle 3325 kHz und Livestream www.voinews.id/German.
Voice of Indonesia.
Voice of Indonesia aus Indonesien für die Welt. Bei dem heutigen Musikregenbogen Programm spielen wir für Sie ein Kronzonglied mit dem Titel Ariati. Das Lied Ariati von Ismail Marzuki erzählt die Geschichte der Bewunderung eines Mannes für eine Frau, sodass in Träumen mitgerissen wird. Der Mann hielt es für unmöglich, seine Idolfrau zu haben. Sie in einem Traum zu treffen, hat ihn auch glücklich gemacht. Die Geschichte, die in den Texten dieses Liedes erzählt wird, ist im wirklichen Leben wahrscheinlich viel passiert. Obwohl es sich um ein altes Lied handelt, das im Zeitalter der Unabhängigkeit Indonesiens entstanden ist, scheint dieses Ariati-Lied zeitlos zu sein. Dieses Lied wurde von mehreren talentierten indonesischen Sängern gesungen, darunter M. Rifani, einer der talentierten Kroncongsänger Indonesiens. Das Lied Ariati ist das Werk von Ismail Marzuki, einem bekannten indonesischen Komponisten. Liebe Hörerfreunde, hier ist M. Rifani mit dem Kroncong-Lied Ariati. Aus Jakarta wünschen wir Ihnen gute Unterhaltung.
Ariati di kamar asuhan rembulan, Ariati di kau gemilang seni pujaan, dosa kehampa dengan Tuhan ujung jarimu ku cium mesra tadi malam. Dosakah hamba terpetik daku. Walaupun demikian nasibku, namun aku bahagia seribu satu malam. Dosakah hamba mimpi berkasih dengan Tuhan? Ujung jarimu ku cium mesra tadi malam. Dosakah hamba seribu satu malam.
Das war die Sendung in deutscher Sprache. Wir danken Ihnen dafür, dass Sie unsere Sendung hören. Nachdem Sie die Sendung in deutscher Sprache gehört haben, hören Sie nun die Sendung in französischer Sprache. Bleiben Sie bei uns, Voice of Indonesia aus Indonesien für die Welt, über die Frequenz der Kurzwelle der 1325 kHz und Livestream www.voinews.id. Liebe Zuhörer, bitte klicken Sie Likes und kommentieren Sie in Facebook, The Voice of Indonesia aus Indonesien für die Welt, in Instagram, voice.of.indonesia, Twitter @voindonesia und E-Mail voi@voinews.id.